Ich möchte herzlich begrüßen. Sehr schön, dass wir die Gemeinschaft an diesem Sonntag miteinander haben können. Unsere Familie, meine Familie und ich sind gerne hier. Ich möchte mal fragen, wer von euch das Buch Die Pilgerreise kennt. Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit zum Teil genannt. Einige melden sich. The Pilgrim's Progress ist der Originaltitel dieses Buches, das ja zur Weltliteratur gehört. Es ist das am meisten übersetzte christliche Buch, bei weitem nach der Bibel, von dem Kesselflicker John Bunyan geschrieben, der das im Gefängnis geschrieben hat, einer, der mutig Jesus bekannt hat, das aber da in der Öffentlichkeit nicht sollte und immer wieder eingesperrt wurde, insgesamt 12 Jahre hinter Gittern saß, auch von seiner Familie getrennt war, hat eigentlich dieses Buch für seine blinde Tochter Mary geschrieben und hat sich ja nicht geahnt, dass das eine solch weite Verbreitung findet, aber es ist wirklich lesenswert und ich möchte jedem Christen empfehlen, einmal die Pilgerreise gelesen zu haben. In einem Kapitel in diesem Buch gehen Christ, der so die Hauptfigur ist, Christ und sein Freund hoffnungsvoll auf einem Weg am Strom lebendigen Wassers. Das ist ja schon alleine ein wunderbares Bild für uns, die wir mit Jesus leben. Sie gehen also da am Strom lebendigen Wassers entlang und dann steigen sie aber plötzlich über einen Zaun und begeben sich auf die Abwegwiese. Nun, wegen eines schweren Gewitters, auch Überschwemmungen, kommen Christ und hoffnungsvoll nicht zurück zur Straße und ihr Schlafplatz. Es ist mittlerweile dunkel, sie wissen gar nicht so genau, wo sie sind. Ihren Schlafplatz, den finden sie dann auf dem Land des Riesenverzweiflung. Der verschleppt sie dann in die Zweifelsburg. Da fangen also solche, die sich auf Abwege begeben haben, plötzlich an zu zweifeln. Die Frau des Riesen heißt Misstrauen und sie bringt ihren Mann dazu, Christ und hoffnungsvoll zu verprügeln. Im Grunde genommen ist das Davids Geschichte, so wie uns das Jörg gerade aus dem 27. Kapitel des ersten Buches Samuel vorgelesen hat. Und es ist ein unrühmliches Kapitel in der Biografie dieses Gottesmannes David. David ohne festen Wohnsitz ist zu der Zeit stets auf der Flucht. Saul ist ihm mit einer kleinen Armee auf den Fersen. Selbst die Harfe ist verstimmt, als es morgen wieder heißt, also wir brechen wieder auf. Und irgendwann ist es David leid, immer nur davonlaufen zu müssen und dann steigt er aus, indem er über den Zaun steigt und damit wählt er die Abwegwiese. Das Ergebnis sind 16 Monate lang Absturz. In seinem geistlichen Leben gab es manche Höhen und Tiefen, es gab viele Höhen, aber das hier ist tatsächlich einer der Tiefpunkte im Leben des großen David. Wie kommt es, dass dieser Mann, den wir doch als Vorbild kennen, diesen Fehler begeht? Und wenn wir darauf achten, wie das Kapitel 27 beginnt, bekommen wir eine Ahnung. Denn die ersten Worte in diesem Kapitel lauten, und David dachte in seinem Herzen. Wenn Leute dir sagen, hör auf dein Herz, dann hör nicht auf sie. Das ist schwierig. Die Bibel warnt vor unserem Herzen. In Jeremia Kapitel 17 heißt es, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Vertraust du jemandem, der als trügerisch bekannt ist? Dem sollten wir nicht trauen. Oder vertraust du jemandem, mit dem man sich nicht so recht auskennt? Wer kennt sich mit dem Herzen aus, fragt Jeremia. Und Jesus hat gesagt, in Markus Kapitel 7 lesen wir das, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse. Dann kommt eine lange Aufzählung und die endet mit Torheit Unter anderem kommt aus unserer eine Menge Torheit. Also sei nicht so dumm, deinem Herzen zu folgen. Dein Herz sagt Dinge wie, die Gemeinde ist eh tot. Hab jetzt ein bisschen Abstand gewonnen durch die Pandemie und so. Und ich habe gemerkt, es geht doch ohne. Und was ist schon Gemeinde? Oder dein Herz sagt Dinge wie, Gott kümmert sich nicht um mich. Oder dein Herz sagt Dinge wie, einmal ist kein Mal, wenn ich mal so eine kleine Sünde begehe. Glaube solchen Unfug nicht. Nun, die Nachricht, die von Davids Herzen jetzt zu seinem Hirn gesandt wird, die lautet, nun, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. David hätte es eigentlich besser wissen müssen. Das kommt so aus seinem Herzen, aber eigentlich hätte er vom Verstand her sofort merken müssen, da war doch schon so manche Bestätigung dem Ganzen vorausgegangen. Samuel etwa, das war wirklich ein Gottesmann, dieser Prophet hatte ihn gesalbt, zum König gesalbt, schon im 16. Kapitel. Und dann hat Gott ihm durch Jonathan, den Thronfolger, den Sohn Sauls, zugesichert, du wirst König über Israel werden. Und das hatte David damals ernst genommen. Und Abigail, die ja auch hier erwähnt wird, die Frau von Nabal, der ja ein bisschen größenwahnsinnig war, den Gott dann auch aus dem Verkehr gezogen hat. David hat diese Frau geheiratet, die hat prophetisch, Kapitel 25, zu David gesagt, dass er die Herrschaft über Israel erlangen wird. Und das hat David alles sehr bewusst aufgenommen. Aber Verheißungen zu haben und ihnen zu glauben, ist zweierlei. Und deswegen dein Geburtstagsspruch, ja, nimm ihn als Verheißung mit. Das kann auch andere Verse, die wir hier so hören in der Predigt, die du in der Bibel liest, nimm sie für dich persönlich in Anspruch. Das nur zu lesen, ist eine Sache. Es vielleicht sogar zu wissen, ist eine Sache, aber es dann auch tatsächlich im Herzen zu behalten und dadurch das Herz reinzuhalten, das ist erstrebenswert. David hat alle Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, ignoriert. Da sagt er sich, ich werde Saul in die Hände fallen und ich werde niemals über Israel herrschen. Gottes Plan scheint gescheitert zu sein. David glaubt, gescheitert zu sein als Gott und deswegen nimmt er sein Leben selbst in die Hand. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen und dann wird Saul von mir ablassen. Das Vorhaben klingt ja gar nicht mal unlogisch. Natürlich würde Saul im Feindesland am wenigsten nach David suchen. Und dann tarnt sich David. Innen ist er schon gläubig, aber nach außen sieht er wie ein ungläubiger Philister aus, einer von den Gegnern des Volkes. Vielleicht sagst du, das ist meine Entscheidung. Also wenn ich mal so über den Zaun steige, wenn ich mal so meine eigenen Wege gehe, ist ja meine Entscheidung. Und ich werde diesen Weg gehen und ich werde mit den Folgen leben. Vorsicht, so etwas ist keine Privatsache. Du wirst andere mit hineinziehen. Apostel Paulus hat im Römerbrief geschrieben, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Und du kannst auch sicher sein, dass sich niemand selbst sündigen wird. Das ist nicht nur eine Sache, die dich betrifft. Jede Sünde, sei sie noch so verborgen, wird irgendwann andere betreffen und wird irgendwann andere belasten und wird irgendwann anderen Schaden zufügen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn von Maoch, dem König von Gad, über. Und David blieb bei Achish in Gad und selbst seine Männer, jeder mit seinem Haus, David und seine beiden Frauen. Also David geht ja diesen Weg nicht allein. Er ist Kommandeur einer Guerillagruppe. David hat 600 treue Männer, die ihm folgen. 600, das war schon eine ganz schön beachtliche, im Vergleich zu Saul natürlich kleine Truppe. Aber es sind ja nicht nur die Kämpfer, die mitgehen, sondern es sind auch deren Familien, die dabei sind, so wie David mit seinen beiden Frauen Ahinoam und Abigail. Und da sind also Familie David zusammen mit 600 weiteren Haushalten. Und die alle gehen einen falschen Weg, weil einer auf sein Herz hörte statt auf Gott. Also nochmal, das betrifft nicht nur dich. Das hat Auswirkungen auf die aus deinem sozialen Netz. Wenn du glaubst, du kannst Kompromisse mit der Sünde eingehen, ohne andere mit hineinzuziehen, dann täuschst du dich. Du lebst nicht unabhängig von anderen Menschen. Und ich sage das jetzt auch mal bewusst den Männern unter uns. Ihr habt eine Verantwortung für eure Frauen und Kinder. Und wenn es in unseren Gemeinden so viele Namenschristen gibt, so halbherzig dabei sein, sich nicht ganz lösen können, aber auch nicht wirklich entschieden, mit Jesus leben zu wollen, dann ist das auch ein Vorbild, aber kein besonders gutes. Und es wird Auswirkungen auf die nächste und übernächste Generation haben. Du lebst nicht unabhängig von anderen Menschen. Wenn du eine falsche Entscheidung triffst und du eine Richtung einschlägst, die nicht Gottes Plan entspricht, dann betrifft das die, die dir ja vertrauen, die dich ja tagtäglich als Vorbild vor Augen haben, die auch auf dich angewiesen sind, die ein Stück weit zu dir aufschauen, erst recht, wenn du irgendeine Aufgabe in der Gemeinde übernommen hast. Und nochmal, wenn du verheiratet bist und Kinder hast, dann ist die Verantwortung besonders groß. Obwohl andere unschuldig sind an deiner sündigen Entscheidung, werden sie davon beeinflusst werden. Ich kenne einen Gemeindegründer in der Nähe von Köln, ein ganz konservativer Amerikaner, der Auffassungen hatte, die mich fast erschrocken haben, mit so einer gewissen Härte, aber wirklich sehr, sehr straight, sage ich mal. Also so, und aus heiterem Himmel, ist jetzt schon einige Jahre her, hat er eines Tages seine Familie sitzen gelassen und ist zu einer anderen Frau gezogen. Einer, der so kompromisslos geredet hat, hat völlig anders gelebt und dann hat er argumentiert und hat gesagt, ich weiß, dass ich sündige, aber ich will das jetzt so. Das war seine Rechtfertigung. Ich habe vor Jahren seinen Sohn und dessen Frau getraut und sein Sohn hat sich dazu entschieden, den Nachnamen seiner Frau anzunehmen, weil er sich seiner Herkunft, nicht wegen des Namens, dass der irgendwie komisch geklungen hätte oder so, sondern mehr wirklich für seinen Vater geschämt hat. Und nach meiner Beurteilung hat auch die Gemeinde, der ist der Gemeindeleiter gewesen, dieser Mann, die Gemeinde sich bis heute von diesem Schock nicht erholt. Ich will das jetzt so. Ist ja merkwürdig, dass wir so manche Angewohnheit dann auch noch rechtfertigen oder sogar vielleicht doch die Geschwindigkeit verdoppeln, wenn wir so einen Weg eingeschlagen sind. Nun, David steuert also Gad an. Gad, das kommt ja schon mal vor im ersten Buch Samuel. Goliath kam daher. Also er war bekannt als Goliath aus Gad. Und nun geht David mit Achish, dem König von Gad, dem Erzfeind also, ein Bündnis ein. Mit dem Feind paktieren ist, wie wenn die Gans mit dem Fuchs in eine Wohngemeinschaft zieht. Wenn die Dame nicht federn lassen muss, oder? Und David blieb bei Achish von Gad. Und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gad geflohen war, suchte er ihn nicht länger. Im ersten Moment scheint ja der Plan tatsächlich aufzugehen. Saul hatte aufgehört, ihn zu verfolgen. Davids Männer können endlich wieder mal ein Auge zumachen. Die Frauen können mal die Koffer auspacken. Der Druck ist weg. Was für eine Erleichterung. Sünde bringt vorübergehend ein gutes Gefühl. Sonst würden wir es ja nicht machen. Ungehorsam hat seine erhebenden Momente. Es gibt Zeiten, wo wir Sünde genießen. Aber die gehen vorüber. Die sind kurzlebig und bringen nie letzte Befriedigung. Nie. Vers 5 heißt es dann, und David sagte zu Achish: Wenn ich denn Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer deiner Städte auf dem Land, damit ich dort wohne. Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? David nennt sich einen Knecht, einen Diener Achishs. Das ist unfassbar, oder? Nennt sich einen Diener des Feindes? Er war doch schon auf der Überholspur an Saul vorbei. Statt sich selber von Gott zum König machen zu lassen, macht er sich selbst zum Knecht des Feindes. Wir sind Kinder Gottes, Königskinder und dienen so oft dem Widersacher und gehen ihm irgendwie immer wieder auf den Leim. Und dann tut David Sachen, die er vorher nie getan hätte. Er mordet, er raubt, er lügt, musst du nur das Kapitel mal weiterlesen. Also lest das mal für euch, ja, heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, 1. Samuel Kapitel 27, aber auch mal die darauf folgenden Kapitel. Da wirst du ein wenig erschrocken sein hier in diesem Kapitel, so kennt man David überhaupt nicht. Dann war er sogar bereit, das ist dann Kapitel 29, ist bereit, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Hast du schon mal schlecht über deine Gemeinde geredet, das eigene Volk? Dann bist du tief gesunken. Wenn du dich für einen ungehorsamen Lebensweg entschieden hast, dann wirst du anfangen, der Sache des Feindes als Knecht zu dienen, und du unterstützt sein böses Ziel, ob du das willst oder nicht. Mal über den Zaun steigen. Naja, am Anfang kommt dir das wie Spielerei vor. Das geht auch relativ leicht, ja, wenn man also jung ist, da hüpft man schnell mal über so einen Zaun. Aber das wird schnell zur Gewohnheit. Die Wiese, so beschreibt das John Bunyan, war sehr weich, war angenehm zu gehen, angenehmer als auf dem Weg vorher. Aber dann endet das Ganze darin, dass du Spielerei, Gewohnheit, der Sünde Knecht wirst, so wie Jesus das in Johannes Kapitel 8 mal gesagt hat: Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und Achish gab ihm an diesem Tag Ziklag, kleine Siedlung. Und die Zeit, die David im Gebiet der Philister wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. Eine weitere Folge ist, dass der Kompromiss lange dauert. Du sagst vielleicht: Ach, kein Problem, so 1-2 Tage und ich bin wieder voll dabei. Was bedeutet schon so ein paar Tage fleischlich drauf zu sein im Vergleich zu einem ganzen Leben im Gehorsam? So im großen Ganzen kann Gott mit mir zufrieden sein, hat mir mal eine Frau bei uns in Manderbach gesagt, gehört zur Kirche, im großen Ganzen kann er mit mir zufrieden sein. Aber leider funktioniert das nicht so. Dass man sagt: Was ist das schon im Vergleich? Abwege sind magnetisch. Das hat David lange festgehalten und gebunden. Nachdem die Pilger abtrünnig geworden waren, heißt es bei John Bunyan: Wie viel leichter ist es, den guten Weg zu verlassen, als ihn wieder zu erreichen. Das ist wahr. David, nachdem er nach Gad gezogen war, blieb 18 Monate im Land der Philister. Der Mann, der als der Liebling Gottes in den Gesängen Israels bekannt ist, da wird er mal in 2. Samuel Kapitel 23 bezeichnet, der Liebling Gottes in den Gesängen Israels, das ist ein sehr, sehr schöner Titel, gell? Aber kein Psalm aus jenen Tagen in Gad oder Ziklag wird ihm zugeschrieben. Wegen des Geschreis bei seinen Raubzügen scheint ihm die Singstimme abhanden gekommen zu sein. Heute heißt es in der Losung, Psalm 104, ich will mein Leben lang dem Herrn singen. Ja, das war bei David nicht der Fall. Psalm 104 ist wohl auch nicht von David. Aber so schöne Psalm heute Morgen, der ökumenischen Bibelleseplan, da war Psalm 46 dran. Ein wunderschöner, tiefgehender, auch nicht von Schwierigkeiten freier, aber ein Psalm, den ich heute Morgen dreimal gelesen habe und der wirklich schön ist, das kam von David. Aber sowas hat er in dieser Zeit nicht verfasst. Später fragen die jüdischen Gefangenen in Babylon, wie sollen wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Das ist eine passende Frage in diesem Zusammenhang. Wie sollen wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Psalm 137, Vers 4 ist das. Auf Abwägen geht dir die Luft aus, die du zum Singen brauchst. David, der auf der Abwegwiese weiter und weiter geht, zahlt dabei mehr, als er zahlen wollte. Es kostet ihm erstens seine Identität. David wird zu einem Mann ohne Land, zu einem Heimatlosen. Der ist ja hier allenfalls als Gast geduldet. Weißt du, auf Abwegen verlierst du deine Identität. Du weißt gar nicht, wo stehe ich eigentlich, was ist meine Rolle und spielt das überhaupt noch eine? Das sind schwere Fragen, keine Antwort. David ist in einer Identitätskrise. Er ist weder Fisch noch Fleisch, weder Philister noch Israelit, weil er ist ja nicht bei seinem Volk, sondern steht dem entgegen sogar. Und du, bist du weder Geist noch Fleisch? Ein fleischlicher Christ fühlt sich weder bei Gott zu Hause, noch wird er in der Welt seines Lebens froh. Also es ist ein Problem, es kostet David seine Identität. Zweitens, es kostet David Haus und Hof. Ich möchte mal hier Kapitel 30 lesen, also soweit müsst ihr dann heute Nachmittag mal schon lesen. Da heißt es in den ersten Versen, Verse 1 und 2, und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war gefangen, weggetrieben. Stell dir das mal vor, du bist David und dann kommst du über den Berg geritten, glaubst deine Frau gleich wiederzusehen und dann liegt da die Stadt, wo du deine Männer die letzten anderthalb Jahre gelebt haben, der ganze Ort ist niedergebrannt. Das war keine Naturkatastrophe, Überschwemmung oder Vulkanausbruch, sondern sie waren von denen, die David die ganze Zeit gestichelt hatte, gerecht worden. Das Schlimmste, alle Frauen und Kinder sind verschleppt worden. Kein Wiedersehen. Und gerade kleine Kinder, das bricht einem das Herz. Was wird mit denen passiert sein, diese Ungewissheit? Ja, es waren die Amalekiter, die David vorher beraubt hatte. David und seine Männer weinen, bis sie keine Träne mehr haben, heißt es. Und dann steht da in Vers 6, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Welch ein Verlust! Hat er erst seine Identität preisgegeben, jetzt verliert er Haus und Hof, dann seine eigenen Leute stehen gegen ihn auf. Das ist das Dritte. Seine Sünde kostet David das Vertrauen. Es kostet ihm das vorher so stark gewesene Vertrauen seiner Leute. Davids Leute, die ihn als ihren Anführer, auch als ihren Freund angesehen hatten, wenden sich jetzt von ihm ab. Misstrauen heißt die Frau des Riesen Verzweiflung. Misstrauen. Plötzlich weiß man nicht so, wie man den anderen einschätzen soll. Man misstraut einander, spüre ich gerade in vielen Gemeinden extrem. Bin ja nun fast jeden Sonntag irgendwo anders und überall höre ich, dass es diese beiden Gruppen gibt, die Gegner von Maßnahmen und die Befürworter und so. Und dann plötzlich, wo immer eine gute Gemeinschaft geherrscht hat, herrscht auf einmal Misstrauen. Hat in dem Fall jetzt nichts mit sündigen Wegen zu tun, aber Misstrauen ist sehr wohl eine Strategie des Feindes, uns auseinanderzutreiben. Glaubst du tatsächlich, dass solche Haltungen oder auch in dem Falle hier Sünde ihren Preis wert ist? Lohnt sich deswegen, seinen guten Ruf zu riskieren oder die Familie sogar aufs Spiel zu setzen oder deinen Dienst für Gott aufs Spiel zu setzen? Ich glaube, dass man auch meinem Dienst geistliche Durststrecken abspürt. Das merkt man. Da ist einer nicht mehr der, der er mal war. David ist es nicht mehr in dem Fall. Bert Sinclair, der vor Jahren mal bei uns in Dillenburg, bei den Dillenburger Jugendtagen gesprochen hat, ein christlicher Leiter in der Jugendarbeit in den USA, er erzählt in einem seiner Bücher, die er bei uns in Dillenburg veröffentlicht hat, von einem Schüler, der einen Ferienjob bekam. Der sollte die Begrenzungslinien auf einer amerikanischen Landstraße, sollte die ausbessern, ja. Und am ersten Tag hat er dann fröhlich die Linien gemalt in einer Länge von 8 Kilometern, richtig fleißig. Am nächsten Tag strich er 3 Kilometer, am folgenden Tag 1 Kilometer, am nächsten Tag 300 Meter und dann nur noch 2 Meter. Der Chef wundert sich sehr, ruft ihn herbei und sagt, dass er am ersten Tag den Firmenrekord im Liniennachzeichen aufgestellt hat, aber am letzten Tag, sagt er, bist du der Schlechteste, mit Abstand Schlechteste von allen gewesen. Und er fragt ihn, was ist denn das Problem, Kumpel? Und der Schüler antwortet, ich entfernte mich halt immer mehr vom Eimer. Jetzt verstehen wir das. Wenn wir nicht nah am Eimer bleiben, verlieren wir unsere Effektivität. Unser Eimer ist Jesus. Und wenn du nicht nah an Jesus bleibst, dann verlierst du deine Fähigkeit, im Heiligen Geist zu wirken. Und etwas in dieser Welt oder sagen wir mal klein, in diesem Ort Mademühlen, zu bewirken für ihn zu leuchten, ein Zeugnis zu sein, andere davon zu überzeugen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn du nicht nah bei ihm bleibst, dann strahlst du nicht für ihn. Und wir haben den Auftrag, auf das Leben anderer einzuwirken. Nun, Davids Geschichte geht am Ende gut aus und ich bin erleichtert, euch das jetzt noch mitteilen zu können. Kapitel 30, Vers 6 beginnt nämlich damit dem Satz, David war in großer Bedrängnis und dann endet dieser Vers mit der Aussage, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das hat man hier jetzt kapitellang nicht mehr von ihm gehört, aber wie schön, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und darauf wartet Gott. Meistens ist es das ja nicht, was wir uns von Gott wünschen. Was wir wollen, ist, dass Gott handelt. Und zwar lieber heute als morgen, lieber jetzt als erst im Frühjahr oder so. Gott soll etwas tun. Aber was Gott tut, ist oft nicht handeln, sondern warten. Weißt du warum? Weil er nicht mitgeht auf unsere Abwege, sondern er wartet zunächst mal, dass du zurückkommst, dass du wieder nah an ihn bist. Und dann kann etwas geschehen. Hast du manchmal gedacht, Gott tut nichts? Er wartet wahrscheinlich. Komm zurück zu ihm, pfleg deine Gemeinschaft jeden Tag innig, bete, lass sein Wort zu dir reden, entdecke ihn selber, komm zur Erkenntnis, wer er als Jesus eigentlich ist. Nämlich viel mehr als nur einer, der mal am Kreuz hing und wenn ich an ihn glaube, komme ich in den Himmel. Wer ist Jesus und ist er der, der wirklich in deinem Herzen den ersten Platz einnimmt und dann eben auch deine Gedanken und Entscheidungen bestimmt? Oder bist du es doch immer noch selbst? Erstmals nach 16 Monaten schaut David auf zum Herrn. Und Gott, nun der reagiert, Gott sei Dank, nicht so, wie wir reagieren würden. David, du bist ein bisschen zu weit gegangen. Ich bin leider schon auf der Suche nach einem anderen Bewerber. Oder ich gebe dir 3 Monate auf Bewährung oder so. Nichts dergleichen, weil David aufrichtig zu Gott kommt, verzeiht ihm der Herr sofort. Was tust du, wenn dir die Freude flöten gegangen ist und du stattdessen Trübsal bläst? Die Zeit ist dazu geeignet. Bist mit deinem Christsein unzufrieden? Stinkt dir irgendwie immer wieder neu, was zu versuchen und dann doch Einschränkungen und dann sind wir schon in der Gefahr, dass wir alles ein bisschen schleifen lassen. Die Zeit versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen oder so. Aber der Herr ist doch heute nicht ein anderer, als er vor 3 Jahren gewesen ist. Schalt also nicht dein Gewissen ab für so einen Abend, für eine Woche oder für einen Monat. Versuch nicht, alles Verbotene auszuprobieren, wo man dich vorher gewarnt hat davor. Viele tun das. So viele, dass man meinen könnte, dass es Sünde wert ist, aber sie ist es nicht wert. Und deswegen kehr um. Komm nach Hause. Ganz neu zu Jesus, in seine Nähe. Versprich's ihm heute. Wenn du das heute Nachmittag liest, dann nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und bete. Mach einen Spaziergang ganz alleine, nur Jesus und du. Dann sag ihm, du sollst wieder neu Mittelpunkt meines Lebens sein. Ich will nah an dir sein. Ich möchte auch ein Segen sein für andere Menschen. Gebrauch du mich. Er wartet darauf. Und ist bereit, dir zu vergeben. Dass du wieder in die Position eines Kindes Gottes kommst. Und dass du, wie es in der Losung heißt, ein Leben lang Psalmen singst, Loblieder ihm zur Ehre. Ja, komm und stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Amen.